ARD.
Es macht mir insofern Sorge, dass mit KI generierte Inhalte die sozialen Medien komplett überfluten. Und dass ich da jetzt ständig mit belästigt werde, ist eine absolute Zumutung. Irgendwie war das anscheinend ein bis dahin verborgenes Talent, Strichmenschen zu zeichnen.
Dann habe ich natürlich direkt gerechnet und du musstest 12.896 Strichmenschen malen. Wie lange hast du dafür gebraucht?
Und dann wurde mir erst klar, was für eine extreme Ausnahme ich bin. Und das ist schon so ein bisschen ein Lottogewinn. Und wenn ich so ein bisschen zurückschaue und mir überlege, wie ich vor einigen Jahren in die Zukunft geblickt habe, denke ich manchmal, vielleicht war ich ja doch Optimist.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000, ein Podcast von Enjoy. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Die sichere Festanstellung kündigen und das Hobby zum Beruf machen. Mit solchen Gedanken spielen bestimmt viele Leute hin und wieder, aber nur wenige trauen es sich auch. Mein heutiger Gast ist einer von ihnen. Sein normaler Name, Tobias Vogel, der sagt euch jetzt vielleicht nichts, aber die Werke von Krieg und Freitag habt ihr sicher schon mal auf Instagram oder im Buchladen oder anderswo gesehen. Tobias hat seinen Job bei einer Versicherung aufgegeben, um sich voll und ganz seiner Kunst zu widmen. Und das mit Erfolg. Heute lebt er davon, ausgerechnet Strichmenschen zu zeichnen. Die nennt er übrigens bewusst Menschen und nicht Männchen. Meistens bebildert er einen kurzen Dialog oder versieht seine Figuren mit trockenen, aber lustigen Sprüchen, die irgendwie auch immer eine philosophische Ebene haben. Und das begeistert in den sozialen Netzwerken hunderttausende Fans. Die sozialen Netzwerke sind es aber auch, die Tobias irgendwie quälen, weil Algorithmen die Kunst so ganz anders bewerten als er. Wie geht er damit um und was braucht es, um von der Kunst wirklich leben zu können? Darüber reden wir jetzt und am Ende gibt es dieses Mal übrigens auch noch eine Verlosung. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Tobias Vogel alias Krieg und Freitag. Tobias, was für einen Sound hat dein Wecker?
Ich bin Künstler geworden, damit ich keinen Wecker brauche.
Wirklich?
Nein, also es ist so, mein Wecker ist eigentlich mein Sohn. Also mein Sohn, der steht von Zauberhand eigentlich immer zu einem Zeitpunkt auf, der dann auch noch mit den üblichen Verpflichtungen korrespondiert. Und ja, ansonsten mal diesen oder mal jenen, wenn ich dann doch mal meinen Handywecker benötige. Zum Beispiel heute.
Das habe ich mir nämlich gedacht, dass du dich heute hast wecken lassen, weil wir sitzen auch für meine Verhältnisse recht früh am Morgen zusammen für diese Podcast-Aufzeichnung und ich habe über dich gelesen, dass du ständig müde bist, aber nicht gut schlafen kannst. Wie äußert sich das? Also schläfst du gar nicht erst ein oder wachst du nachts immer wieder auf?
Ja, das ist ein wiederkehrendes Thema in meinen Cartoons.
Mhm.
Also es äußert sich darin, dass ich glaube ich schnarche oder sowas. Vielleicht müsste ich mal in ein Schlaflabor oder so. Also den Schlaf empfinde ich oft nicht als so wahnsinnig erholsam. Also einschlafen und durchschlafen ist dann meistens gar nicht so sehr das Problem. Es sei denn, mein Sohn kommt irgendwann mitten in der Nacht und verbannt mich in sein Bett, damit er dann im großen Bett schlafen kann, was auch häufiger mal vorkommt.
Ja. Aber stresst dich das? Also stresst dich deine, ich nenne es jetzt mal Schlafqualität?
Nö, ich bin da sehr fatalistisch. Also ich habe mich einfach dran gewöhnt, dass mein Körper nicht immer das macht, was er soll. Und komme dann trotzdem halt irgendwie damit zurecht, mit dem, was mir gegeben ist.
Also mir ist das auch aufgefallen, dass es in deinen Cartoons sehr oft um Schlaf geht.
Ja.
Einen davon habe ich auch mit und versuche jetzt mal unseren Hörern und Hörerinnen zu beschreiben, was man da sieht. Es sind im Grunde zwei Strichmenschen nebeneinander mit zwei verschiedenen Überschriften. Über dem einen steht, wenn ich müde bin, und dann sagt dieser Strichmensch, so kann ich auf keinen Fall arbeiten.
Ja.
Und über dem anderen steht, wenn ich ausgeschlafen bin, und der Strichmensch sagt, ich will diesen seltenen Zustand doch nicht arbeitend verbringen.
Ja.
Und ich finde, also ihr könnt jetzt gerade zu Hause vielleicht auch mal ausprobieren, falls ihr ein Blatt Papier und einen Stift bei euch habt, mal ein bisschen zu kritzeln, weil was du geschafft hast, ist, dass eines dieser Strichmenschen halt super erschöpft aussieht und das andere super dynamisch. So, das eine ist unmotiviert, das andere ist so, ja, aber oder so. Ich will nicht sagen, du kannst gleich sagen, wie es aussieht, weil ich möchte, dass Leute vielleicht da gerade zu Hause mal ausprobieren. Also wie würdet ihr jetzt ein dynamisches Strichmännchen malen oder Strichmenschen versus einen ganz erschöpften? Du kannst das richtig gut.
Ach, danke.
Wie hast du das gelernt?
Ich habe es überhaupt nicht gelernt. Ich habe einfach irgendwann damit angefangen Und irgendwie war das anscheinend ein bis dahin verborgenes Talent, Strichmenschen zu zeichnen. Und wenig darüber hinaus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das höre ich immer wieder, also dass meine Figuren eine gewisse Mimik haben, obwohl sie kein Gesicht haben, dass sie ausdrucksstark sind, obwohl die eigentlich nur aus ein paar Strichen bestehen. Das war nie, naja, es war vielleicht meine Absicht, aber ich hätte mir nie die Hoffnung gemacht, dass das tatsächlich so rüberkommt. Ja, also wahrscheinlich ist das Geheimnis einfach, dass ich so einen Cartoon 10-mal hintereinander zeichne.
Und machst du? Ja. Bis er so den richtigen Vibe quasi hat oder den richtigen Erschöpfungs- oder Motivationsgrad.
Genau, das ist dann mehr so ein Gefühlsding. Also viele gehen an das Zeichnen ja sehr technisch heran. Da ich das nie gelernt habe und in diesen Job so ein bisschen reingerutscht bin, findet das bei mir rein auf der Gefühlsebene statt. Also ich sehe einfach, wenn es passt, wenn es die Message, den Inhalt so rüberbringt, wie ich mir das vorher ausgemalt habe. Da brauche ich oft mehrere Anläufe, ja.
Also vielleicht haben jetzt der eine oder die andere parallel auch ein paar Anläufe gebraucht. Wenn ihr sehen wollt, wie das bei Tobias aussieht, dann könnt ihr auf unserem Instagram-Kanal, wir posten jetzt ab und zu so Zusatzmaterial, da könnt ihr alle Cartoons sehen, über die wir heute vielleicht noch sprechen. Stoßen deine Strichmenschen denn dann auch mal an ihre Grenzen? Also gibt es Sachen, die du da nicht darstellen kannst?
So unendlich viele.
Wirklich?
So unendlich viele, ja. Also das wird auch manchmal zu einem Problem, weil ich denke, okay, ich will ja schon so ein bisschen optische Vielfalt in meine Cartoons bringen. Also es sollen halt nicht immer nur Figuren sein, die im luftleeren Raum existieren und da Dialoge austauschen, sondern da soll ja auch ein bisschen was fürs Auge stattfinden. Und da ist es dann regelmäßig eine Quelle von Frust, wenn ich da auf meine eigenen Beschränkungen stoße. Seit einiger Zeit nutze ich häufiger mal mein iPad, um die Sachen vorzuzeichnen. Das ist hilfreich, um da nicht zu viel Papier zu verschwenden und ein bisschen freier ausprobieren zu können. Das heißt, manchmal ist dann bei mir auch mal ein Möbelstück jetzt mit dabei. Oder hin und wieder habe ich auch schon mal mit Farben experimentiert. Aber es ist.
Das ist ja richtig radikal mit
richtig
Farbe.
Radikal.
Also, wenn man deine Kunst kennt, dann ist es so, ui.
Ja, wobei ich habe schon, also so eine Rappel, wie würde ich es mal nennen, habe ich schon öfter mal so gekriegt. Also, das sind dann immer so kurze Phasen. Dann entdecke ich dann irgendwie ganz besonders schöne Marker für mich oder ganz besonders tolle Aquarellfarben und dann habe ich mal so eine Phase von einem Monat, wo ich mich dann richtig damit austobe und am Ende lande ich dann wieder beim Fineliner.
Du bist aber sowieso, habe ich über dich gelesen, ein extremer Phasenmensch.
Ja.
Wie, kannst du mal erzählen, was für Phasen es in deinem Leben schon gab, die dich vielleicht geprägt haben oder die vielleicht auch dein Umfeld genervt oder gereizt haben?
Ja, ich glaube, meine Frau muss ganz besonders oft darunter leiden, dass ich dann jetzt denke, so, jetzt lerne ich richtig gut kochen. Jetzt werde ich Fotograf. Jetzt, weiß ich nicht, lerne ich ein Instrument oder was auch immer. Ne? Also ich hab tatsächlich mir Anfang des Jahres eine sauteure, also für meine Verhältnisse sauteure Kamera gekauft und gedacht, so, da werde ich mich jetzt so richtig rein vertiefen und richtig gut darin werden und nochmal so ein weiteres künstlerisches Standbein für mich finden. Und dann war das halt ein Monat, zwei Monate vielleicht dann das Ding und seitdem steht die eigentlich meistens in der Ecke rum.
Gott, aber heißt das, du bist so jemand, der immer erst die ganze Ausrüstung kauft und dann, also bei Sportarten ist das ja auch so ein Klischee,
ja,
dass man sich erstmal so alles kauft, was man dafür braucht, keine Ahnung. Mir fällt jetzt gerade nur die Tauchausrüstung ein. Das wäre wirklich teuer. Aber manche Leute kaufen sich irgendwie neue Skier oder den tollsten Paddelschläger und machen es dann nur zweimal.
Ja, das ist mir sehr peinlich, aber ein bisschen so bin ich auch. Ja. Also ich hatte auch so mit Anfang 30 hatte ich so dieses, was viele, glaube ich, in dem Alter haben, dass ich gedacht habe, so jetzt werde ich irgendwie so ein Experte für guten Whisky.
Oh.
Und dann habe ich so eine richtige Globus-Bar mir dann besorgt für unsere Wohnung. Und naja, die ist auch immer noch dort, aber begraben unter diversem Plunder. Ja, und das passiert mir so 3-4 Mal im Jahr, würde ich jetzt mal schätzen, dass ich so eine neue kurze Obsession für mich finde. Insgeheim eigentlich schon weiß, dass das wahrscheinlich nicht so langlebig sein wird, aber ich kann dann nicht mir selber Einhalt gebieten.
Ich finde es aber eigentlich eine schöne Eigenschaft, weil das so für Neugierde steht und auch vielleicht, dass du dir selber so neue Eigenschaften zufügen willst und nicht dich schon so als so fertig begreifst. Oder?
Ich bin absolut nicht fertig und ich werde auch unfertig von dieser Welt irgendwann gehen. Ja, also das finde ich immer, ich habe Erwachsene irgendwann mal so wahrgenommen, dass die halt wirklich so erstarrt sind in ihrem Wesen und einfach, wie du sagst, fertig. Es kann sein, dass das auf manche Erwachsene so zutrifft, aber auf mich auf gar keinen Fall. Also der Tobias, der Mitte 30 war, war schon nochmal ein ganzes Stück anders als der, der jetzt 42 ist.
Mhm. Und ich glaube, es war aber auch ungefähr mit Mitte 30, als du dieses Zeichenbuch gefunden und dann auch wieder eine Phase angefangen hast, oder?
Ja, also das war eine Phase, die so viel Impact hatte, dass es einfach keine Phase bleiben durfte. Mhm. Wäre aber sonst wahrscheinlich eine Phase gewesen, das muss ich auch zugeben.
Und wie kam es dazu?
Naja, ich war mit meiner Frau an einem Samstag unterwegs und da hat sich das dann alles irgendwie so zusammengefügt. Wir waren in einem Geschäft, in dem gab es günstige Skizzenbücher. Wir waren in einer Buchhandlung, in der gab es Bücher, aus denen man einfach das Zeichnen erlernen konnte. Und da hat sich dann irgendwas, wahrscheinlich hat irgendwas im Hintergrund schon bei mir gearbeitet, da hat sich irgendwas dann so zusammengefügt und ich habe gedacht, ja, das ist jetzt das Ding. Ich lerne jetzt zeichnen. Dann kam noch mit dazu, dass ich kurz vorher so ein paar ganz lustige Anekdoten erlebt hatte. Und irgendwie hat dann alles auf dem Papier dann zusammengefunden. Die Anekdote plus meine bis dahin sehr rudimentären Zeichenkenntnisse, die sich seitdem ein bisschen, aber auch nicht sehr verbessert haben.
Und woran merkt man von all den vielen Phasen, dass die jetzt aber was anderes ist? Oder dass da du ein Talent aktiviert hast oder irgendwie auf eine größere Resonanz stößt. Weißt du noch, was das, gab es da so einen Moment, in dem du gedacht hast, das hier ist jetzt was anderes?
Das war eigentlich schon von Anfang an so, weil meine Frau war ganz begeistert von den ersten Cartoons. Und ich dachte, okay, dann sollen die jetzt auch nicht in meiner Schublade ihr Dasein fristen, sondern dann möchte ich das auch mit anderen Leuten teilen. Und ich war da schon sehr Social Media affin, habe deshalb einen eigenen Twitter-Account, damals noch Twitter, für meine Zeichnungen angelegt und habe die ersten Sachen gepostet und dann hörte mein Handy nicht auf zu vibrieren. Also es kam wirklich ein Follower nach dem anderen rein, ein Like nach dem anderen und ich wusste nicht, wie mir geschieht. Und dieses Interesse blieb dann auch und ist dann auch nie so wirklich abgeflaut. Also das Interesse anderer Menschen an meiner Arbeit. Und das hat mich natürlich wahnsinnig motiviert und mir dann auch irgendwann einen Weg aufgezeigt, dass ich ja vielleicht doch nicht für immer bei der Versicherung arbeiten muss.
Genau, denn das war dein Job. Es ist ja fast so Kafka-esk. Du hast irgendwie in der Versicherung gearbeitet. Ja. Ich glaube, bei der Telefon-Hotline, oder?
Ja, genau. Also das war dann irgendwann so eine Mischung aus Sachbearbeitung und Hotline, genau. Mhm. Also bei der, ich weiß nicht, na, ich glaube, Markennamen ist schlecht. Aber
also du warst bei einer sehr großen Versicherung. Genau. Was hast du da übers Leben und über die Menschen gelernt?
Oh Gott. Also man muss vor allem aufpassen, dass man keinen verzerrten Blick auf die Menschen kriegt. Denn diejenigen, die dort anrufen, sind ja meistens die, bei denen irgendwas nicht in Ordnung war, bei denen irgendwas nicht stimmt und so weiter. Also das heißt, der Großteil der VersicherungskundInnen, der ruft da ja nie an. So. Ja. Und das musste ich mir halt vor allem vergegenwärtigen. Und was ich gelernt habe, war, denke ich mal, ein souveräner Umgang mit anderen Menschen. Ich war vorher auch so ein typischer Vertreter, ich würde nicht sagen, nicht unbedingt sagen meiner Generation, aber so, ich sag mal so knapp der Digital Native Generation, dass ich halt ungern telefoniert habe. Mhm. Und seitdem habe ich einen sehr souveränen Umgang damit gefunden und das ist ein Skill, den ich bis heute sehr zu schätzen weiß. Ja. Ich habe keine Angst vorm Telefon, Leute.
Das ist richtig gut. Wie kann man sich die abtrainieren? Weil das haben bestimmt richtig viele.
Indem man es einfach ganz oft macht, weil man Geld verdienen muss.
Lasst euch dafür bezahlen.
Ja, genau. Arbeitet einfach mal ein bisschen im Callcenter. Und ich meine, gerade in der Anfangszeit braucht man ja vielleicht auch einen niedrigschwelligen Job, wenn man noch nicht so, also wenn man gerade noch im Studium ist, in der Ausbildung vielleicht nicht, aber ne, so, das ist halt ein niedrigschwelliger Job für junge Menschen und man trainiert sich dabei die Angst vorm Telefon ab.
Ich habe auch jetzt, als ich mich auf dich vorbereitet habe, gemerkt, dass hier bei Deutschland 3000 sitzen ja gar nicht so oft Leute, die mal so normale Jobs hatten wie du, sondern viele Gäste machen ihre, oft sind es ja kreative Tätigkeiten oder Sportler oder so, die hier sitzen und machen das von ihrer Jugend an. Zum Beispiel jetzt kürzlich war Levi Pinnell hier, der einfach schon als junger Mann jetzt sehr erfolgreich auf Instagram ist mit seiner Comedy oder Steven Gätchen, der ganz jung angefangen hat. Oder die haben davor schon so grob in der Branche gearbeitet, eine Caro Wahl oder auch Mozi Mabuse war schon Tänzerin und so. Profitierst du heute davon, würdest du sagen, dass du so noch ganz andere Welten Seiten kennst.
Ja, absolut. Also ich bin auch sehr stolz drauf. Ich weiß nicht, ob das ein vielleicht so großes Wort ist, aber ich finde es super, dass ich weiß, wie normale Menschen leben. Dass ich nicht nur die ganze Zeit in so einer Bubble vor mich hin existiert habe. Also ich komme auch aus einer ganz normalen Familie, wo die Leute ganz normale Jobs hatten, keine Akademiker. Ich selber habe ja auch nie eine Uni von innen gesehen. So, habe bis Mitte 30 halt, wie gesagt, unter anderem bei der Versicherung gearbeitet. Und diese Welt zu kennen, hilft mir mit Sicherheit auch dabei, Werke zu schaffen, die irgendwie relatable für normale Menschen sind. Mhm. So. Also da geht das geht schon damit los, dass ich einen großen Wert auf Verständlichkeit lege, darauf, dass ich nicht zu artsy bin, sondern möglichst breiten Kreis von Menschen irgendwie mit meiner Kunst anspreche.
Was ich auch spannend finde, ist, dass die Strichmännchen Menschen, du sprichst ja tollerweise von Strichmännchen, die Strichmännchen Menschen haben eine Tendenz zur, ich würde mal sagen, Trägheit oder so ein bisschen einer Resignation, in Teilen vielleicht sogar Pessimismus. Ich habe nochmal zwei, die die Leute sich jetzt auch parallel angucken können. Das eine, da stehen sich zwei gegenüber. Vielleicht kannst du auch mal beschreiben, hier auf dem, da links ist.
Also jemand öffnet eine Türe, also ist es noch etwas weiteres drin außer einem Menschen und sieht dort also eine Besucherin, ich sage jetzt mal Besucherin, und er sagt zu ihr, ach, du bist es, eigentlich will ich heute niemanden sehen. Und die Besucherin antwortet, von mir aus können wir das Licht ausmachen. Das ist auch ein bisschen sexy.
Aber ich fand auch interessant, dass die Besucherin sofort so die Energie matcht von der anderen Person und sagt, ja, ich verstehe schon. Und daneben habe ich mir noch einen ausgedruckt, da stehen sich auch zwei gegenüber und der eine Mensch sagt, auf einer Skala von 1 bis 10, wie optimistisch bist. Und dann fällt der andere Strichmensch ihm ins Wort und sagt, oh Gott, der Satz endet bestimmt ganz furchtbar. Ja. Also auch da so ein Pessimismus oder eine Sorge. Ist das deren Persönlichkeit oder auch deine?
Es ist auch meine Persönlichkeit, also das schon. Aber das darf jetzt nicht zu dramatisch klingen. Also ich bin wirklich kein Optimist. Aber ich lasse mir davon jetzt auch nicht die Laune verderben. So, ja. Also ich habe eine ganz große Aversion gegen Kalendersprüche, gegen Sprüche wie alles wird gut. So, ja, da sage ich halt, es wird manches gut für manche. So. Also ich finde, das ist immer so ein bisschen so eine Beleidigung meiner Intelligenz, wenn mir da so ein oberflächlicher Optimismus vermittelt werden soll. Und ich versuche dann mit dem, was ich mache, humoristisch da so einen etwas anderen Weg einzuschlagen.
Und wo kommt das her, dass du so inbrünstig sagen kannst, ich bin wirklich kein Optimist?
Naja, schau dir die Welt an.
Okay.
Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Dinge sich in eine gute Richtung entwickeln. Und wenn ich so ein bisschen zurückschaue und mir überlege, wie ich vor einigen Jahren in die Zukunft geblickt habe, denke ich manchmal, vielleicht war ich ja doch Optimist, weil alles noch viel schlimmer gekommen ist, als ich mir das vorher ausgemalt hätte. Das heißt nicht, dass es nicht auch schöne Sachen gäbe und die sehe ich auch durchaus, aber im Großen und Ganzen lässt die Welt doch sehr zu wünschen übrig.
Und warum glaubst du, resoniert diese Stimmung von den Strichmenschen so mit den Menschen, die sie konsumieren, sag ich mal? Oder?
Ja, weil sie sich vielleicht auch nicht in ihrer Intelligenz beleidigt fühlen, sondern weil die da jemanden vor sich haben, einen Künstler vor sich haben, der halt eben nicht versucht, das Traurige und Tragische zu übertünchen, aber trotzdem vielleicht manchmal das mit einer gewissen Leichtigkeit zu Papier bringt und auch das Lustige und vielleicht auch manchmal Tröstliche darin findet.
Also vielleicht hilft es auch, überhaupt so einen Umgang damit zu finden, mit dem eigenen Pessimismus, ne? Wenn man sieht, dass jemand den so ausdrücken kann.
Kann sein, ja.
2020 hast du aber einen ziemlich optimistischen Move gemacht, gerade so mitten in der Pandemie. Da hast du nämlich gekündigt, diesen Versicherungsjob, um von da an komplett von der Kunst zu leben. Erinnerst du dich, wann du zum ersten Mal gedacht hast, das könnte klappen, das mache ich?
Ja, also es war wahrscheinlich so ein paar Monate, nachdem ich mit den Cartoons angefangen habe. Da kamen die ersten Anfragen, verkaufst du deine Bilder auch? So, und da war ich erstmal völlig überfordert, habe auch vielen Leuten, glaube ich, nicht auf ihre Nachrichten geantwortet, weil ich gar keine Ahnung hatte, was man dafür überhaupt veranschlagen sollte. Und dann bin ich irgendwann über meinen Schatten gesprungen und habe dann mal so ein paar Cartoons für 50 Euro pro Stück verkauft, die das, was für mich ein wahnsinniger Preis war für meine Kritzeleien. Und das hat halt wahnsinnig gut funktioniert. Und dann habe ich gedacht, okay, also da ist ja nicht nur künstlerische Erfüllung drin, sondern vielleicht auch ein Weg, um davon leben zu können. Das hat sich bis jetzt bewahrheitet.
Und gibt es trotzdem was, was du an dem alten Job vermisst?
Ja, der Kontakt zu meinen KollegInnen. Also gut, ich war schon dankbar, die schlimmsten Phasen der Pandemie nicht in einem Großraumbüro verbringen zu müssen. Andererseits ist es aber auch manchmal ein bisschen einsam, wenn ich in meinem Atelier vor mich hin werkele. Deswegen weiß ich Buchmessen zum Beispiel immer sehr zu schätzen.
Aber das heißt, du hast so ein richtiges Atelier, wo so 20 Feinliner aufgereiht stehen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, also da schätzt du mich jetzt deutlich ordentlicher ein, als ich bin. Also ich habe einfach nur so ein paar Boxen, in denen sich irgendwelche wirren Stifte befinden, so diverser Art. Insgesamt, Atelier klingt auch einfach viel zu glamourös.
Klingt sehr künstlerisch.
Ja, also man kann auch sagen, es ist einfach ein angemieteter Büroraum. Da war früher, glaube ich, irgendwie so ein Versicherungsbüro drin oder so. Und dann bin ich als nächstes da rein. Das ist halt einfach für mich eine gute Art und Weise, so ein bisschen halt wirklich das Gefühl von jetzt arbeite ich hier zu erschaffen. Zu Hause würde ich mich wahrscheinlich ständig ablenken lassen von, weiß ich nicht, von meiner Konsole oder was auch immer. So.
Ich muss gerade dran denken, es gibt so einen Künstler, auch Zeichner, den ich sehr mag, aus Texas in den USA, der heißt Austin Kleon. Vielleicht sagt er dir auch was. Ja. Und der arbeitet ja auch ganz viel darüber, wie man kreativ werden kann und so. Und von dem habe ich mal gehört, dass er, ich glaube, er war es, der gesagt hat, eigentlich ist es immer gut, so einen Hauptjob zu haben und die Leidenschaft als Side-Hustle erstmal auszuprobieren. Also genauso wie du es angefangen hast. Und dann, wenn man dann plötzlich wechselt und das, diese Leidenschaft, die Phase zu seinem Beruf macht, ist da ja auch ein ganz anderer Druck mit verbunden. Jetzt alleine, wenn ich so höre, oh ja, dann muss man auf einmal eine Ateliermiete bezahlen und eine Familie damit versorgen. Wem würdest du das empfehlen und wem nicht?
Ich würde das Leuten empfehlen, die ihren Brotjob nicht mit sonderlich viel Leidenschaft erfüllen. Also es gibt ja Leute, das sollte man gar nicht meinen, denen ihr Job einfach Spaß macht und die sollten dann möglichst dabei bleiben und das mit der Kunst nebenher machen. Ja, und insgesamt würde ich es, glaube ich, relativ wenigen Leuten empfehlen, die Kunst zu ihrem Hauptjob zu machen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass man davon leben kann, also auch nur so einigermaßen so eine Mittelschicht-Existenz damit irgendwie finanzieren zu können. Die Wahrscheinlichkeit ist doch relativ gering. Das war mir lange Zeit gar nicht bewusst, bis ich mir dann irgendwann mal so ein paar Statistiken angeschaut habe. Und dann wurde mir erst klar, was für eine extreme Ausnahme ich bin. Und das ist schon so ein bisschen ein Lottogewinn.
In der letzten Folge war Caroline Wahl zu Gast und die ist ja eine absolute Bestseller-Autorin. Und da habe ich nochmal viel drüber nachgedacht, dass es in der Buchbranche ja so zu sein scheint, dass ein paar wenige Leute ganz viel verdienen und davon gut leben können. Und ganz viele andere Leute schreiben Bücher, aber können davon nicht leben. Für die muss es so dieser Nebenjob sein, was ich bei einem Buchschreiben schon echt krass finde, weil das ja sehr aufwendig und viel Arbeit ist. Und dass diese Buchbranche irgendwie genau so funktioniert. Und von dir hatte ich jetzt gelesen bei der Vorbereitung, dass du gesagt hast, na, aber in der Kunst gibt es auch viel dazwischen. Also es gibt gar nicht nur die wenig verdienen und die ganz viel verdienen.
Ja, das stimmt. Also das ist auch tatsächlich so. Das hat aber ein bisschen damit zu tun, was für Menschen ich in meinem eigenen Umfeld habe. Also es gibt halt sehr viele Leute in meinem eigenen Umfeld, die mir zeigen, dass man weder reich noch arm sein muss in dem Bereich, sondern dass man sich irgendwie so in der Mitte durchwursteln kann. Und also das stimmt definitiv. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt sich das mal so deutschlandweit anschaut und zum Beispiel schaut, wie viel so das durchschnittliche Mitglied in der Künstlersozialkasse verdient, so, dann sprechen diese Zahlen nochmal eine ganz andere Sprache. Und das ist auch tatsächlich, also ich denke viel darüber nach tatsächlich, was ich zum Beispiel auch meinem eigenen Sohn raten würde, wenn er irgendwann mal ankäme und sagen würde, ich will Künstler werden. Und das ist so ganz merkwürdig, weil ich so in meinem eigenen Umfeld einige Erfolgsgeschichten habe und aber weiß, dass diese Erfolgsgeschichten anscheinend, wenn man jetzt die Statistiken sieht, trotzdem auch noch Ausnahmen sind. Selbst wenn diese Leute damit nicht reich geworden sind. Und deswegen ist das ganz, das ist wirklich super schwer zu beantworten. Deshalb, weil keine Ahnung, ich kenne eine Schriftstellerin, die habe ich kennengelernt, als sie noch ihrem Brotjob nachgegangen ist. Und den hat sie irgendwann gekündigt, um Fantasy-Autorin zu werden. So, und dann dachte ich auch dann zu dem Zeitpunkt, boah, ganz schön mutig. Sie hatte noch keinen Verlag an der Hand. Hoffentlich wird das was. Und dann ist es aber auch tatsächlich was geworden. Und will man jetzt da rückblickend dann zu ihr sagen, nee, mach das mal lieber nicht, das ist so riskant, da würde man sie ja dazu ermutigen. Aber das sagt man ja immer nur in der Rückschau.
Ja, ja. Ja, ah, ja, es ist wirklich schwer einzuschätzen. Ich denke auch gerade drüber nach, dass manche Menschen kritisieren ja auch, dass es so viel Kunstförderung gibt, dass irgendwie Museen und Theater und so oft ja gar nicht überleben könnten, wenn sie nicht ganz doll subventioniert würden.
Ja.
Aber umgekehrt frage ich mich dann auch oft, ob wir als Gesellschaft überleben könnten, wenn wir nicht all diese Künste hätten.
Ja.
Es wird oft so niedrig geschätzt, aber zum Beispiel in der Pandemie, finde ich, hat man schon gemerkt, dass viele Leute sich daran so festgehalten haben oder dass das so ein Ventil war, wo Sachen ausgedrückt werden konnten.
Auf jeden Fall. Ja, also ja, vielleicht sollte man die Leute gleichzeitig ermutigen, ihrem Herzen zu folgen.
Und warnen.
Und andererseits aber auch warnen, ja. Genau. Ja.
Wie wichtig ist es, sich vermarkten zu können, wenn man das so wagt?
Ich glaube schon sehr. Also zumindest sollte man so ein bisschen ein Gespür dafür haben, wie die sozialen Medien funktionieren.
Mhm.
Genau, aber auch da wächst so langsam so ein gewisser Widerwille in mir. Ich habe auch neulich so einen Post abgesetzt, dass mir der Instagram-Algorithmus mittlerweile bis hier steht und dass ich halt auch irgendwie keinen Bock mehr habe, so sinngemäß mich dem immer so zu unterwerfen.
Mhm.
Auch da bin ich irgendwie immer so zwischen zwei Polen unterwegs. Ja, also es ist gut, sich vermarkten zu können und zu wissen, wie das alles funktioniert. Und es ist gleichzeitig schlecht, dass man sich solchen riesigen Konzernen und ihren Algorithmen ein Stück weit unterwerfen muss, damit man ein Publikum für sich finden kann.
Mhm. Ja, das geht uns ja im Journalismus inzwischen fast auch so. Also ja. Beim Podcast geht's noch, weil da die Plattformen noch nicht so algorithmisch gesteuert sind. Aber früher habe ich auch ganz viel so Facebook- und Instagram-Sachen gemacht. Und da mussten wir auch immer überlegen, okay, wie passen wir jetzt unsere Inhalte so an, dass sie vom Algorithmus gepusht werden, ohne uns zu doll davon Sachen vorgeben zu lassen, weil sie sollen ja auch nicht den Journalismus so beeinflussen. Ich fand aber ganz witzig, also allein schon dein Künstlername ist ja auch vom Internet beeinflusst sozusagen. Krieg und Freitag war ein Zufall.
Genau, ja. Also ich war zu der Zeit auf der Suche nach einem Twitter-Handle. Ich hatte halt ein paar wenige Cartoons gezeichnet, hatte auch schon den Plan, das Ganze dann ins Internet zu posten. Und alle guten Twitter-Handles waren weg. Mhm. Und hab diverse Dinge durchgespielt und irgendwann wollte ich halt den Buchtitel Krieg und Frieden in mein Handy notieren. Hab Krieg und getippt und Freitag wurde als nächstes Wort vorgeschlagen. 2017 war Autocomplete anscheinend noch nicht so ausgereift. Und weil es aber trotzdem so nah dran war vom Sound an Frieden, fand ich es dann irgendwie witzig, wie da so mit der Erwartung gebrochen wurde. Und ja, dann ist es das geworden.
Ich finde total schön, dass du das einfach genommen hast, weil es dir so passiert ist und offenbar nicht zu doll verkopft warst, um diesen Namen zu finden.
Ja, es war zu dem Zeitpunkt ja auch noch kein richtiger Karriereplan, der dahinter steckt. Ich wollte einfach nur ein Twitter-Handle haben, was einigermaßen griffig ist, dass das dann nachher auf Büchern steht. Das war mir natürlich nicht klar.
Dann hättest du anders drüber nachgedacht.
Weiß ich gar nicht genau. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich werde halt öfter mal dafür kritisiert, dass ich diesen gerade heute sehr, also schon immer, aber jetzt ganz besonders negativ besetzten Begriff Krieg, dass ich den in meinem Namen mit drin stecken habe. Andererseits hat mir der Name aber auch, glaube ich, viel gebracht, also weil er einfach Neugier weckt und ich werde auch in jedem Interview eigentlich darauf angesprochen. Also war das irgendwo trotzdem gelungenes Marketing, ohne als Marketing gedacht gewesen zu sein. Mhm.
Also das würde ich vielleicht sogar auch nochmal mitnehmen in die Liste der Tipps oder Weisungen, dass man manchmal auch einfach so ein bisschen spielerisch sein kann oder Sachen nicht.
Anders könnte ich es gar nicht. Also
ja.
ich habe Twitter nutze ich ja gar nicht mehr so richtig, habe aber mein Archiv natürlich runtergeladen und wenn ich dann teilweise schaue, was ich im Laufe der Jahre dort so alles vom Stapel gelassen und gepostet habe, ist natürlich cringe sondergleichen.
Ja.
Aber andererseits freue ich mich auch, dass ich mutig genug war, einfach mal rauszuhauen. Und das, was dann nachher in Büchern stattfindet, das ist dann halt einfach, die sind dann die Greatest Hits.
Mhm.
Aber dafür ist dann halt die Voraussetzung, dass ich viel darüber hinaus produziere und dann auch öfter mal so ein bisschen, ja, so halbgare Dinge.
Ja, ja, ja. Ich habe was mitgebracht wegen Autocomplete, weil das Redaktionsherz schlägt natürlich höher bei Autocomplete. Und zwar haben wir ein paar Google-Suchen gestartet und ich weiß selber nicht, also ich habe hier jetzt gerade ein Klemmbrett tatsächlich, ganz klassisch, und die Redaktion hat das Internet ausgedruckt.
Ja.
Und zwar haben sie so Fragen angefangen, so hier steht jetzt zum Beispiel in der Suchzeile, darf man? Und dann schlägt Google einem ja in der Regel, also wir haben das wohl extra im Inkognito-Modus gemacht, damit es nicht verdorben ist von den Algorithmen meiner Kollegin. In der Regel schlägt es einem ja dann die Sachen vor, die meist gesucht werden. Und wir sollen jetzt raten, was die meisten Leute suchen, die darf man, so wie du Krieg und,
ja,
in ihre Suche tippen.
Und ich soll jetzt raten, was, ja, da, was das,
also
sein könnte?
Ja, also wir beide, ich weiß die Lösung nicht. Das heißt, wir können beide raten, aber ich würde dich natürlich starten lassen.
Darf man, also ich denke als erstes mal irgendwie so Political Correctness. Darf man das und das noch sagen?
Aha.
So.
Ich denke an Verkehrsregeln. Darf man bei Rot rechts abbiegen oder so? Das darf man ja in den USA. Oder darf man, darf man die Hecke des Nachbarn beschneiden? Sowas, so Allmann-Dinge.
Darf man schimmliges Brot noch essen?
Oh, auch gut.
Ja.
Darf man... Das fragen sich noch viele Leute.
Darf man
seine Cousine zweiten Grades heiraten?
Um Gottes Willen.
Oh Gott, aber das wäre hoffentlich, also das hoffe ich kein so Mainstream-Fall. Soll ich mal nachschauen?
Ja, mach mal.
Also, darf man, interessant, zwei Minijobs haben?
Ah.
Das ist vielleicht auch ein Künstler oder Künstlerin, die das gefragt haben. Darf man Wespen töten? Darf man, oh hier, guck mal, in Einbahnstraßen überholen. Das finde ich ist ziemlich nah dran an meiner Verkehrsfrage. Darf man sonntags staubsaugen? Und darf man im Auto schlafen?
Ja, das mit den Wespen ist wahrscheinlich auch ein bisschen durch die Jahreszeit geprägt.
Ja, das stimmt.
Ja. Und ich glaube, man darf es nicht, oder? Ich meine, es gibt
das
da so...
Das müsste ich jetzt googeln, aber so funktioniert das Klemmbrett nicht.
Ja, das stimmt.
Aber ja, ich meine, du, da kommen wir gleich noch drauf, engagierst dich ja auch für den NABU. Ich würde es dir nicht empfehlen. Die nächste Frage, schau hier, ist, kann Deutschland...
Kann Deutschland. Ich denke, da muss ich jetzt irgendwie an so Reichsbürger denken. Kann Deutschland Steuern von mir verlangen? Na, aber das ist wahrscheinlich dann doch zu nischig. Aber kann Deutschland bei der EM, WM.
Ja, sowas habe ich auch gerade gedacht. Kann Deutschland. Boah, das ist richtig schwer.
Also ich habe mir noch nie eine Frage gestellt, die mit kann Deutschland los?
Ja.
Kann Deutschland mal die Klappe halten?
Kann Deutschland China wirtschaftlich schlagen oder
Nein.
sowas? Kann Deutschland sich selbst verteidigen? Sowas fragen sich vielleicht viele Menschen.
Kann Deutschland, sich selbst verteidigen? Ja.
Habe ich schon eine ganze Doku zu gemacht.
Und kann?
Kleine Empfehlung an der Seite. Oh, das muss man differenziert betrachten.
Okay.
Kann Deutschland... Soll ich mal nachgucken? Ich finde es auch richtig schwer. Also, kann Deutschland Atommacht werden?
Ah ja.
Mhm. Kann Deutschland gegen Spanien gewinnen?
Ah.
Das würde ich sagen, ist ein Punkt für dich. Kann Deutschland noch Europameister werden?
Ach, siehst du mal.
Kann Deutschland pleite gehen und kann Deutschland Atomraketen abfangen? Also viel Verteidigung und viel Sport.
Lustig, das ist irgendwie so ein Blick in die Seele der Deutschen.
Ja, ne?
Ja.
Also wirklich und auch in das Spannungsfeld.
Ja.
Die nächste Frage ist, können Menschen?
Können Menschen fliegen?
Mhm.
Können Menschen?
Können Menschen, was googeln die Leute? Können
Menschen?
Ich denke auf jeden Fall an so gesundheitliche Sachen.
Ja.
Können Menschen, keine Ahnung, 2 Liter Salzwasser trinken, ohne zu sterben?
Ich glaube
oder,
nicht.
Nee, ich glaube auch, können Menschen...
Können Menschen, das ist so lustig, die Frage ist ja so ein bisschen wie so ein Biologe formuliert. Mhm. Ne? Kann die Art Mensch das und das?
Oder können Menschen etwas Bestimmtes schlagen? Also können Menschen schneller rennen als Geparden? Nein. Aber sowas vielleicht noch?
Können Menschen ewig leben?
Mhm.
Also so theoretisch.
Oh, es ist wirklich, also was sie uns hier ausgedacht haben. Ich schaue wieder nach. Können Menschen Flöhe haben?
Ja.
Können Menschen Ameisen riechen? Können Menschen Gras essen? Meine Güte, können Menschen Katzen anstecken? Und können Menschen scheinschwanger sein?
Ah ja, okay.
Also schon ein bisschen gesundheitlich, aber und auch Vergleiche mit Tieren. Also da waren wir, aber es ist schon.
Ich glaube, das sind aber auch so ein bisschen so TikTok-Themen oder so Social Media-Themen.
Ja, also ja, ich musst du dazu mal einen Cartoon machen.
Also können Menschen Ameisen riechen? Ich meine, da hätte ich mal so ein paar TikTok-Videos zugesehen, die sich irgendwie damit auseinandergesetzt haben.
Das finde ich aber gut, dass die Leute dann nochmal zu Google gehen und selber checken.
Manche,
und
sich
Oder scheinbar. Okay, zwei habe ich noch. Wieso gibt es?
Oh, Kriege.
Ja, okay. Wieso gibt es irgendwas mit so viele? Wieso gibt es so viele
Wespen dieses Jahr?
Ja, stimmt. Ja,
oder Mücken dieses
Wieso
Jahr?
Wieso gibt es nicht mehr so viele Insekten auf der Frontscheibe vom Auto?
Oh ja, die Antwort wird euch nicht gefallen.
Nee, frag Barubinga. Wieso gibt es dieses Jahr so wenig Sommer? Das haben vielleicht im Juli viele gegoogelt noch. Also so wenig Sonne. Wieso gibt es... Oh, haben wir noch was? Wieso gibt es...
Das sind doch eigentlich schon ganz gute...
Okay, warte, ich guck.
Aktion, oder?
Wieso gibt es Zecken?
Ja.
Und wieso gibt es Mücken? Pass auf jetzt. Wieso gibt es Bielefeld nicht? Da hätten wir drauf kommen können. Und wieso gibt es Aldi Nord und Süd? Und obwohl hier ist ganz unten an Platz 5 steht, wieso gibt es Kriege? Das heißt, ein Punkt für dich.
Ja, das fragen wahrscheinlich auch viele Kinder und Eltern und wissen nicht, wie sie das denen erklären sollen.
Erklärung. Ja. Musstest du das deinem Kind auch schon mal erklären?
Nee.
Kommt noch.
Also ich weiß gar nicht, ob er das so richtig in seinem Bewusstsein hat, dass es das gibt. Es gab mal eine Sendung mit der Maus zum Thema Nazis anhand eines Künstlers, der im Vernichtungslager gelandet ist. Und das hat ihn schon sehr beschäftigt. Und seitdem ist er auch immer sehr aufmerksam, wenn er irgendwo Stolpersteine sieht.
Ah ja.
Aber so ganz spezifisch Krieg war, glaube ich, zwischen uns bisher noch nicht Thema.
Und wie würdest du es erklären?
Das ist gut. Also tatsächlich möglichst wenig beschönigend, ohne zu sehr in jedes grausame Detail zu gehen. Das fand ich sehr schön bei der Sendung mit der Maus, oder sehr schön ist vielleicht das falsche Wort, aber sehr gut, dass da halt nichts beschönigt wurde. Also dass da wirklich von, der wurde umgebracht und auch das Wort Vernichtungslager wurde genannt, dass davon gesprochen wurde. Ich glaube, dass man Kindern oder zumindest einigen Kindern mehr zumuten kann, als man meint, und dass man die schon möglichst weit auf Augenhöhe behandeln sollte.
Ich habe mal gehört irgendwo, oder ich habe, vielleicht war das auch ein Video, das ich gesehen habe, wo eine Mutter so eine schwierige Sache erklären musste. Ich weiß nicht mehr, welches war, aber sie hat das Kind gefragt, möchtest du, dass ich dir das noch genauer beschreibe? Ich glaube, es war Holocaust sogar, dass sie gesagt hat, da wurden viele Menschen umgebracht. Möchtest du, dass ich dir genauer beschreibe, wie? Und das Kind hat gesagt, nee. Ach. Und das fand ich total interessant, dass sie quasi dieses Kind so seine Grenzen hat setzen lassen. Oder auch, ich habe auch mal einen Tipp gehört, dass man es halt, dass man das so sagen soll, nicht beschönigen, aber dass man es vielleicht auch nicht so bildlich machen soll, weil das Bilder sind, die Kinder dann einholen. So, das fand ich sehr, das ist auch wieder als Journalistin total spannend zu hören. Wie kann man Leuten was erklären und halt vermitteln, was es ist, ohne dass es Angst macht oder ohne dass es wieder so, ne, so eine Wolke über die Leute bringt. Das gilt ja auch für Erwachsene oft, weil wir es eben hatten von Pessimismus und Überforderung und so.
Ja, also mein Sohn ist halt sehr, also ich habe natürlich jetzt nicht so viel Vergleich. Ich habe jetzt halt einen Sohn, der relativ robust und unempfindlich ist, zumindest bis dato, was so auch etwas ernstere Themen angeht. Aber da muss man, glaube ich, dann sehr sich an seinem individuellen Kind orientieren.
Mhm. Welche Cartoons hast du eigentlich als Kind gelesen oder haben die da noch keine Rolle gespielt?
Da muss man ja gleich nochmal ausholen, weil es gibt ja einerseits Cartoons und andererseits Comics. Mhm. Also Cartoons sind ja immer so Einbildwitze, während Comics über mehrere Bilder hinweg funktionieren. Und ich, das war ganz langweilig bei mir, weil das halt so der typische Kram war, wenn man es jetzt wirklich breit und auf Comics gemünzt beantworten will. Also ich habe halt mir einmal die Woche das Mickey Mouse Magazin gekauft.
Ah, ja.
Ich habe das Yps-Heft gelesen, aber wahrscheinlich eher wegen der Gimmicks und weniger wegen der Inhalte. Das war's eigentlich auch schon fast. Wir hatten ja nichts.
Aber ja, ich wollte gerade sagen, dieses Ritual von Mickey-Maus-Heften, das es ja über wirklich doch auch Generationen gab, gibt's das jetzt eigentlich noch? Also werden
monatlich wird dein, kommt das, glaube ich, mittlerweile.
Wird dein Kind das noch, glaubst du, das kauft sich noch Hefte oder kommen Comics und Cartoons heute anders an die Leute?
Ja, die Comics und Cartoons kommen jetzt gerade aus der Bücherei. Hefte wahrscheinlich eher auch wiederum wegen der Sachen, die dabei liegen. Mittlerweile sind da ja so, ist das ja so eine eigene Industrie. Es gibt zig Zeitschriften, wo dann irgendwelche, Plastikspielzeuge beiliegen. Das gerne nicht so oft. Ja, und dann ansonsten, weiß ich nicht, würde er dann vielleicht auch relativ bald dann irgendwie sich Cartoons im Internet anschauen oder was weiß ich.
Weil das ist ja, also da könnte man ja fast sagen, bist du so die erste Generation, die übers Digitale gekommen ist, ne? Anstatt dass sie abgedruckt werden musste, damit sie ein Publikum findet.
Ja, gut, es gibt halt auch Leute wie Joscha Sauer oder Ralf Rute, die das schon viel, viel länger im Internet auch machen. So. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich von erster Generation sprechen würde. Ich bin ja auch so ein Spätberufener, irgendwie, was das angeht. Aber ich bin auf, also ich profitiere auf jeden Fall sehr stark davon, dass es dieses Ökosystem mittlerweile gibt oder dass Cartoons da so stark stattfinden in dem Rahmen, ja.
Aber du hast eben auch schon gesagt, du fremdelst so ein bisschen damit. Oder ich habe jetzt auch nochmal, als ich so durchgescrollt habe, habe ich zum Beispiel einen gefunden, der hatte, den hast du kurz nach der Bundestagswahl in diesem Jahr gepostet und da ist wieder ein erschöpftes Männchen oder man es lässt so den Kopf hängen und da drüber steht, schade, dass man die Welt nicht pausieren kann, um erstmal klarzukommen.
Ja.
Und das Ding hatte, ich glaube, war fast 17.000 Likes und ganz viele Kommentare und es war wieder so ein Beispiel von, offenbar hast du was ausgedrückt, was ganz viele Leute gerade gefühlt haben. Vielleicht auch deshalb haben sie dann dieses Bild geteilt, weil sie was ausdrücken wollten und das stand so gut dafür. Und da habe ich noch gedacht, eigentlich ist es ja auch was Schönes mit Social Media, dass man da so Community findet und Leute so zusammenbringen kann. Und trotzdem fremdelst du inzwischen damit.
Ja, also auch da gibt es dann halt nicht die eine Wahrheit, sondern verschiedene, teilweise widersprüchliche Wahrheiten, die da parallel existieren. Ne? Also die Wahrheit ist, das sind gewissenlose Riesenkonzerne, die dahinter stehen und ihre Verantwortung nicht wahrnehmen. Andererseits sind diese Infrastrukturen, die dort zur Verfügung gestellt werden, also die können halt auch für wahnsinnig viel Positives genutzt werden. Größere Teile meines Freundeskreises habe ich dort kennengelernt über verschiedene soziale Netzwerke. Mein Job wäre ohne die sozialen Netzwerke überhaupt nicht denkbar. Ja, und dann wiederum sehe ich, wie jetzt gerade mit AI-Inhalten, mit dem Rechtsruck, mit der Art und Weise, wie da wenig reglementiert wird seitens der Social-Media-Konzerne, wie sich da alles doch eine ganz bedenkliche oder noch bedenklichere Richtung als eh schon entwickelt. Deswegen, ja, bin ich da gerade auch so ein bisschen selber in der Findungsphase und überlege, wie ich damit umgehen soll. Manchmal denke ich, ich würde den Leuten am liebsten einfach einmal im Monat einen Newsletter schicken und den am besten wirklich analog, also buchstäblich einen Brief.
So, das
fände ich irgendwie schön und würde dann so mit denen in Kontakt bleiben. Aber ich sehe auch, dass das nicht
besonders realistisch ist. Aber da gibt es wieder nicht, da gibt es vor allem dann nicht so einen Rückkanal, keine Kommentarspalte. Ja, oder
die können
wenn
wir dann an Postfach vielleicht einen Brief zurückschicken oder so.
Ich denke auch manchmal, ich hätte gerne so einen WhatsApp-Anrufbeantworter, zum Beispiel für die Deutschland 1000 Community, weil dann könnten wir öfter hier so Sprachnachrichten auch einspielen. Also vielleicht machen wir das nochmal. Aber würdest du, also greift da dein Pessimismus im Sinne von, es gab halt mal die guten alten Zeiten vom Internet und die sind vorbei? Oder müssen wir uns als Userinnen, Follower eher Nischen oder Plattformen suchen, die noch anders funktionieren oder die in sich konstruktiver sind?
Ja, also erstmal war ich noch nie sonderlich begeistert oder hundertprozentig begeistert von dem, was in den sozialen Medien abgeht. Ich habe mich schon vor fast 10 Jahren über Dinge bei Twitter aufgeregt, ohne zu wissen, in welche Richtung sich das noch entwickeln wird. Also ich glaube, ich bin da pessimistisch, aber gleichzeitig ist mein Pessimismus dann auch Realismus. Also ich glaube, ich kann das schon relativ gut einschätzen, dass das wirklich schlecht ist, was da in vielerlei Hinsicht passiert. Und klar, man sollte sich in Richtungen entwickeln oder man sollte Plattformen für sich nutzen, die vielleicht ein bisschen weniger toxisch sind, wie beispielsweise Blue Sky. Dann wiederum sehe ich aber auch, dass die so nischig sind, dass das für meinen Job nicht alleine ausreichend wäre.
Vor ein paar Wochen gab es eine Aktion, da hast du, ich glaube, an mehreren Tagen jeweils 10 Stunden lang Tiere gezeichnet zugunsten des Nabu und das hast du live auf Twitch gestreamt. Da habe ich mich gefragt, ist Twitch vielleicht eine Plattform, die dir ein bisschen Hoffnung macht oder geht es da auch schon so?
Also für mich persönlich ist das nicht realistisch. Also ich glaube, diesen Stream, den haben sich also 20, 30 Leute so jeweils dann immer angeschaut. Also das war wirklich nur so ein Bonus-Ding. Die Spendenaktion an sich, das ging ja letzten Endes hauptsächlich darum, die war sehr erfolgreich, aber die wenigsten Leute hatten anscheinend das Bedürfnis, sich das die ganze Zeit anzuschauen, wie ich da irgendwas zeichne. Daher kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass ich jetzt in anderen Kontexten da plötzlich deutlich mehr Publikum anziehen würde.
Ich fand aber auch, diese Spendenaktion, das war ja nicht die erste, das machst du ab und zu und ich finde es so ein schönes Beispiel dafür, wie vermutlich jeder und jede einen Weg finden kann, mit dem, was man kann oder was man für ein Talent hat, so einen Beitrag zu leisten oder irgendwie Aufmerksamkeit für eine gute Sache zu schaffen. Du hast zum Beispiel auch letztes Jahr eine Strichmenschen-Demo gegen rechts gezeichnet. Und zwar einen Strichmenschen für jeweils 5 Euro, die gespendet wurden für die Initiative Kein Bock auf Nazis. Und ich war richtig baff, als ich gesehen habe, wie viel da zusammengekommen ist, nämlich 64.480 Euro. Und dann habe ich natürlich direkt gerechnet und du musstest 12.896 Strichmenschen malen. Wie lange hast du dafür gebraucht?
Also länger als die veranschlagten 30 Stunden, okay. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Also es wurde auch da 30 Stunden lang gestreamt und dann musste ich nochmal zum Nachsitzen kommen. Mhm. Und am Ende waren es dann, glaube ich, so 50 Stunden.
Wow.
Also so ein Strichmensch, der ist ja zum Glück einigermaßen schnell gezeichnet.
Mhm. Wie lange brauchst du? Für einen?
Na, es kommt darauf an, wie viele Details ich ihm zufüge und manchmal haben die dann ja auch noch was gesagt oder ein Schild hochgehalten, aber so ein ganz einfacher Strichmensch, den habe ich dann am Ende in, weiß ich nicht, 5 Sekunden oder so geschafft, würde ich jetzt mal schätzen.
Und das war, glaube ich, ein großer Raum. Sind die da alle noch oder wo sind die Strichmenschen-Demo jetzt?
Mittlerweile ist die Demo eingelagert. Also das war halt so eine große Papierrolle, die an der Wand befestigt wurde und das ist jetzt gerade bei der Galerie eingelagert und ich bin in Kontakt mit einem Museum, wo zumindest vage überlegt wird, ob man das vielleicht mal dort ausstellen könnte. Ja.
Ja, das hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen, weil ich habe von dieser Aktion nichts mitbekommen und dachte dann, ja klar, das ist ja so logisch, aber gleichzeitig halt eine richtig gute Idee. Also wie oft bei Kunst, dass man denkt, es ist so simpel, es sind nur Strichmenschen, in Anführungsstrichen nur, weil du machst es halt zu einer Kunst in Kombination mit diesen lakonischen Sprüchen und so weiter. Ja. Und das ist mir nochmal total bewusst geworden jetzt bei der Vorbereitung. Und gleichzeitig habe ich natürlich in dem Kontext über KI nachgedacht. Das hast du gerade auch schon genannt, weil das ja viele Künstler und Künstlerinnen gerade beschäftigt. Wie KI-resistent ist deine Kunst, würdest du sagen?
Extrem. Also ich generiere immer mal wieder oder versuche immer mal wieder Strichfiguren mit ChatGPT zu generieren. Es ist eine Katastrophe, was dabei rauskommt. Also vor kurzem habe ich erst eine Strichfigur generiert, die 3 Beine hatte. So. Also einiges ist ja da wirklich besser in ganz großen Anführungszeichen geworden. Aber irgendwie gerade das Reduzierte kriegt ChatGPT irgendwie nicht hin.
Wirklich? Weil ich hatte so fast ein schlechtes Gewissen dabei, als ich das dann probiert habe, weil ich dachte, ich kann ja jetzt.
Mach ruhig.
Ja, ich wollte vor allem nicht Kunst von dir da reingeben, aber habe dann gemerkt, dass der Klient, mit dem ich das gemacht habe, dieser KI-Ding, das einfach wusste. Also der hat sich sofort Bilder von dir rausgezogen und warte, ich kann es auch nochmal.
Vielleicht hast du ChatGPT oder irgendwas anderes können.
Ja, ja.
Achso, okay, wahrscheinlich dürfen wir den. Es gibt auch noch andere, es gibt auch Grok.
Ja, es gibt auch Grok und was weiß ich. Ja, nicht. Genau. Warte, ich guck mal kurz, ob ich es finde. Weil das war wirklich da. Es war auch so, ich fand. Es hat auch gut zusammengefasst, was deine Kunst ausmacht. Es hat nämlich gesagt, Krieg und Freitag setzt minimalistische Strichmännchenzeichnungen mit pointiertem Wortwitz und existenziellen Themen ein. Seine Werke balancieren zwischen philosophischer Tiefe und lakonischem Humor. Eine Kombi, die in den sozialen Netzwerken große Resonanz gefunden hat. Und ich dachte so, ich weiß nicht, ich habe zu meiner Kollegin auch gesagt, okay, ja, so einen Strichmenschen kann man vielleicht generieren, aber die Kombi zwischen Dialog und Strichmensch, das ist es doch, was es so besonders macht. Und dann habe ich so ChatGPT gefragt, kannst du so Kunst generieren? Und dann hat es so 5 Texte vorgeschlagen und am Ende war zum Beispiel
Texte oder Zeichnungen?
Texte und okay. Dann eine Zeichnung dazu. Und der Text war, den lese ich jetzt mal vor, wenn ich versuche, jemand zu sein, bin ich nie ich. Und wenn ich ich bin, bin ich nie genug. Und ich dachte, ja, das könnte fast von dir sein. Und schau mal, das war die Zeichnung dazu.
Ja, aber was ist denn das da zum Beispiel oben? Was soll das denn bitte sein?
Also man sieht wieder so ein einen Strichmenschen, der so ein bisschen den Kopf hängen lässt und darüber ChatGPT sagt, das ist ein Spiegel mit Rissen drin.
Ja, aber es sieht schrecklich aus. Also wirklich, das würde ich niemals so zeichnen. Und ehrlich gesagt finde ich die Strichfigur, das ist schon besser als vieles, was ich bisher so generiert habe. Aber das sieht trotzdem nicht gut aus, meiner Meinung nach. Also vielleicht bin ich doch ein bisschen penibel, was das angeht.
Naja, zu Recht, aber, ja, ist ja dein Stil.
Kopf, ich finde den Kopf irgendwie zu groß und es sieht irgendwie komisch aus. Aber trotzdem.
Also, aber es macht dir keine Sorge.
Nein, gar nicht. Also es macht mir insofern Sorge, dass mit KI generierte Inhalte die sozialen Medien komplett überfluten und verstopfen. Mm. Also mir wird wirklich übel, wenn ich diese Bilder sehe. Es geht wirklich komplett gegen meinen ganzen Sinn für Ästhetik, was da generiert wird. Es ist eine Beleidigung fürs Auge, Beleidigung fürs Hirn. Und dass ich da jetzt ständig mit belästigt werde, wenn ich irgendwie durch meine Timeline scrolle, ist eine absolute Zumutung. Aber ich finde, dass diese Werke nicht im geringsten, auch jetzt bei der neuesten Ausführung von ChatGPT, nicht im geringsten mithalten können mit dem, was gute KünstlerInnen so schaffen. Ein Bekannter von mir wollte, um ChatGPT zu prüfen, neulich mal ein ganz besonders abstraktes Gedicht schreiben lassen. Und also irgendwas, was künstlerisch anspruchsvoll ist. Und das, was dabei rauskam, das war halt einfach ein besserer Helene Fischer-Text. Also das ist einfach, es ist katastrophal schlecht und ich glaube auch nicht, dass es sonderlich besser wird. Also auch zum Beispiel ging jetzt neulich rum, dass es die erste Animationsserie gibt, die komplett KI generiert ist. Also tut mir leid, das können sich wirklich nur Kleinkinder angucken, die alles wahrscheinlich gut finden, was irgendwie bunt ist. Aber es ist absolut grauenhaft.
Ja, finde ich interessant, dass du das auch erwähnst, weil ich dann auch überlegt habe, was wären denn Chancen von KI mit Bezug auf deine Kunst? Und dann habe ich direkt gedacht, man könnte es vielleicht relativ einfach übersetzen und auf einmal so in einen englischen oder spanischsprachigen Markt und Zielgruppe vordringen. Oder man könnte es wahrscheinlich auch recht leicht animieren, weil bei Lesungen animierst du es ja auch so ein bisschen, ne, dass die Sprechblasen so nach und nach aufpoppen. Ja. Überlegst du sowas oder bist du eher, also gerade klingst du so, als würdest du eher versuchen, KI komplett zu vermeiden?
Och nö, also KI nutze ich durchaus manchmal, um Sachen zu recherchieren, auch wenn ich natürlich weiß, dass da auch oft Halluzinationen dazwischen sind. Und manchmal mache ich so, habe ich auch schon so Referenzbilder damit generiert, um mir irgendwie Sachen ein bisschen besser vorstellen zu können. Aber wie war nochmal die Frage?
Ob
ich das selber für mich nutzen könnte, ja, darüber hinaus, ne?
Oder dann jetzt vielleicht auch daran anschließend, was du dir wünschen würdest, wie wir als Gesellschaft damit umgehen? Also gerade, wenn es auch um so gestalterische Dinge geht.
Also ich gehe es mal von der anderen Warte aus an. Ich weiß, dass keine KI-Firma bis dato Profit macht mit dem Produkt, was sie anbieten. So. Also OpenAI, die ChatGPT zu verantworten haben, die machen wahnsinnige Verluste. So. Und es scheint wirklich kein funktionierendes Geschäftsmodell bis dato gefunden worden zu sein. Und da sehe ich halt eher so das Thema, auf das man schauen sollte, dass diese Firmen über kurz oder lang sich wahrscheinlich gar nicht werden halten können auf diese Art und Weise und dass das Thema höchstwahrscheinlich im Laufe der nächsten Jahre wieder so ein bisschen mehr in den Hintergrund geraten wird.
Glaubst du nicht, dass sich schon so viele Leute daran gewöhnt haben, das so permanent in ihrem Alltag zu benutzen, dass sie auch dafür bezahlen würden?
Aber nicht so viel, wie man bezahlen müsste. Also es gibt auch so Rechenbeispiele, dass also selbst die krassesten Premium-Kunden von ChatGPT, die weiß ich nicht, wie viel die zahlen, 200 Euro im Monat oder was auch immer, dass selbst das nicht profitabel ist für das Unternehmen. Und dann fragt man sich halt ein bisschen, was kann denn dann profitabel sein? Deswegen glaube ich, dass das so eine Entwicklung ist, die sich irgendwann, die nicht komplett weggehen wird, die sich aber in dem Ausmaß, wie wir uns jetzt zum jetzigen Zeitpunkt damit befassen, irgendwann erledigt haben wird. Irgendwann wird diesen Ausschnitt vielleicht dann mal wieder jemand rauskramen.
Ja, ich denke gerade auch schon, ich schneide schon so im Kopf und denke, was sagen wir dazu wohl in 5 Jahren?
Ja, also es gibt natürlich immer diese Prophezeiungen von Leuten, die sagen, ja hier der Personal Computer, das wird nie irgendwie Marktreife erreichen und so. Klar, es sind auch Leute schon eines Besseren belehrt worden, aber ich wette, wenn man ein bisschen recherchiert, wird man auch Zukunftsprognosen finden, die sich bewahrheitet haben. Vielleicht wird es diese ja dann auch.
Sehr gut, ja, das verabreden wir, dass wir da in 5 Jahren noch nochmal reinhören. Ich habe noch zwei Fragen, die ich dir jetzt etwas losgelöst stelle, weil sie an nichts richtig anschließen. Aber doch vielleicht, und zwar, wenn du ein Kunstwerk besitzen könntest, das es schon gibt, welches wäre das?
Ach, ehrlich gesagt brauche ich nicht so ein krasses Museumskunstwerk. Also das soll man den Leuten nicht vorenthalten. Das soll schon schön weiter im Museum hängen. Ich war neulich in einer Ausstellung von Ye Ye Weller. Mhm. Das ist irgendwie so ein Kunstduo, wenn ich das richtig verstanden habe. Die machen ganz bunte, lebensbejahende Sachen. Das hat mich aus irgendeinem Grund angesprochen, obwohl ich so pessimistisch bin. Und deren Bilder waren mir dann leider ein bisschen zu teuer. Also wenn die mir eins zukommen lassen würden, da würde ich mich sehr freuen. Das würde sehr schön in meinem Wohnzimmer aussehen. Aber um Gottes Willen brauche ich nicht die Mona Lisa oder irgendwie ein Van Gogh oder was weiß ich. Das soll schön der Allgemeinheit vorbehalten
schön
werden.
Meine letzte Frage ist nicht von mir, sondern von Samuel Koch, der hier vor dir vor ein paar Wochen zu Gast war. Ja. Und der hat sich auch direkt entschuldigt, weil er dir so einen Kracher mitgibt. Weil die Frage ist, warum bist du hier auf der Erde?
Ich bin hier auf der Erde, weil ich geboren wurde. Ich finde, die Frage ist so, klar, die lädt ein bisschen dazu ein, so ein bisschen philosophisch, poetisch, wie auch immer, sich daran zu verausgaben. Aber da bin ich vielleicht einfach ein bisschen zu nüchtern für, um da jetzt so mit blumigen Worten über den Sinn meiner Existenz zu sprechen. Mhm. Ich bin auf der Erde, weil ich auf der Erde bin. Punkt aus.
Und es stresst dich auch nicht.
Was heißt, es stresst mich nicht? Es freut mich manchmal und manchmal stresst es mich. Aber im Großen und Ganzen denke ich nicht darüber nach, weil es einfach so ist, wie es ist. Ich bin auf der Erde. Punkt. So. Und mit der mir hier gegebenen Zeit versuche ich irgendwie was einigermaßen Okayes anzufangen. Und manchmal gelingt es mir sogar.
Sehr gut. Dann nehme ich das als Schlusswort. Vielen Dank.
Ja, danke.
Das war eine gute Stunde mit Tobias Vogel alias Krieg und Freitag. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich zumindest bin inzwischen selber nicht mehr sicher, ob ich immer erkenne, wann ein Bild oder eine Fotografie von KI generiert ist und wann nicht. Das Bild, über das wir gesprochen haben, oder die Zeichnung, oder eigentlich müsste man sagen, die Generierung von Kunst, über die wir da gesprochen haben, die seht ihr im Zusatzmaterial-Post, den es zu dieser Folge gibt, auf Instagram. Da natürlich auch alle Werke von Tobias, die wir besprochen haben. Und noch mehr von ihm findet ihr auf seinem Instagram-Kanal. Den verlinken wir in den Shownotes. Drei Glückliche von euch können sich außerdem ein bisschen Kunst von Tobias nach Hause holen. Wir verlosen drei Bücher, die hat Tobias mir noch im Studio signiert. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist eine E-Mail schreiben an deutschland3000@ndr.de. Einsendeschluss ist der 24.09. Da erscheint nämlich schon wieder die nächste Folge von Deutschland 3000. Und ja, ein paar Socken packen wir natürlich auch noch dazu. Und ja, noch haben wir auch keinen Anrufbeantworter, wie ich es mir eben im Gespräch gewünscht habe. Aber ihr könnt natürlich auch unsere Insta-DMs einfach so benutzen, unser Postfach, und uns da Sprachnachrichten schicken. Da freue ich mich deshalb so drüber, weil natürlich das noch viel schöner ist, die vorzuspielen, als sie vorzulesen, wenn ich darauf hier eingehen will. Und das habe ich mir ja vorgenommen, habt ihr vielleicht auch schon in den letzten Folgen gemerkt, jetzt immer so das Ende der Folge ein bisschen zu nutzen, um auch mal in die Community zu schauen und was da so zurückkam oder was vielleicht auch an Fragen kam. Denn natürlich könnt ihr auch gerne einfach Fragen schicken an mich oder an kommende Gäste oder, keine Ahnung, an mein Team und wie wir hier eigentlich arbeiten. Da wären wir auch sehr gespannt. Also lasst uns das gerne alle erstmal über die Insta-DMs wissen. Vielleicht hört ihr euch dann hier bald am Ende einer der nächsten Deutschland 3000-Folgen. Für dieses Mal habe ich gedacht, muss ich einmal was sagen zu einer Zitatkachel, also so einem Zitatpost, den wir auf Instagram gemacht haben, nach der letzten guten Stunde mit Caro Wahl. Das hat mich noch richtig beschäftigt, weil ich dachte, also es ist einfach so aberwitzig. War ein Post, der viral gegangen ist, und den findet ihr auch auf unserem Instagram-Account und auf dem vom NDR. Da haben wir folgendes Zitat von Caroline nochmal ausgespielt.
Ich glaube, dass vor allem von jungen Frauen auch so eine Bescheidenheit erwartet wird und dass so laute, ehrgeizige, übermütige Aussagen extrem irritieren alle. Und ich finde, wenn man es jetzt umdreht, dass ein junger Mann das sagt, dann ist das irgendwie cool.
Das Verrückte oder vielleicht auch völlig Erwartbare, was dann passiert ist, ist, dass es in den Kommentaren genau so wieder abging. Also, dass Caroline hart kritisiert wurde, auch zum Teil wirklich unsachlich kritisiert wurde für ihre nicht so ausgeprägte Bescheidenheit, dafür, dass sie so selbstbewusst auftritt und auf diesen Unterschied auch hinweist. Menschen sind dann in den Kommentaren sogar so auf Äußerlichkeiten gegangen, wo ich wirklich dachte, was hat das denn jetzt damit zu tun? Also es war wieder so der klassische Aufregungszyklus, den man so auf Social Media beobachten kann und den sie da ja benannt hat. Und sie hat es ja sogar auf die ganze Gesellschaft bezogen. Aber ich finde, auf Social Media schlägt es sich oft so nieder. Und mir ist in dem Zusammenhang auch nochmal aufgefallen, was man oft vergisst, wenn man so durch Insta-Kommentare scrollt, dass es dann oft so ist, dass Ablehnung oder Kritik, die sammelt sich in den Kommentaren und Zustimmung oder so eine eher wohlmeinende Haltung zu zum Beispiel so einem Zitat, die drückt sich halt eher in Likes aus. Und dieses Missverhältnis sieht man bei unserem viralen Post ganz besonders, weil der hat ungefähr 20 mal so viele Likes wie kritische Kommentare. Aber gerade wenn man dann vielleicht selber die Person ist, die da kritisiert wird, und das glaube ich jetzt bei Caroline nicht so, aber ich habe das selber schon mal erlebt, nimmt man sich natürlich voll diese Kommentare zu Herzen und dazwischen steht aber dann auch selten mal was Gutes. Und so eine Like-Zahl ist viel schwerer zu greifen und zu verarbeiten als so Vorwürfe, wie sie dann in den Kommentaren kommen. Und das hat mich irgendwie noch beschäftigt. Ich glaube, Caroline, das hat sie ja auch in der Folge beschrieben, die hat damit inzwischen Erfahrung. Aber generell, auch wenn ich zum Beispiel nicht prominente Menschen für meine anderen Projekte, Reportagen und so interviewe, dann passiert denen das natürlich auch, wenn man so Ausschnitte auf Social Media ausspielt und nicht jeder hat damit diese Erfahrung. Vielleicht kennt ihr das sogar auch, dass ihr mal irgendwo so ein bisschen irgendwie Öffentlichkeit auf Social Media bekommen habt mit irgendwas oder in den Kommentaren da irgendwie harsch reagiert wurde. Und das tut mir irgendwie dann immer weh. Das ist doch irgendwie nicht die Diskussionskultur, die man so am Küchentisch zu Hause oder von mir aus auch nur an einer Bushaltestelle hätte. Warum verroht das Internet so? Ich würde hoffen, dass wir bei Deutschland 3000 es schaffen, ein bisschen ein konstruktiverer Ort wieder zu werden. Auch deshalb übrigens hier dieses kleine Fenster, das ich zum Ende der Folge immer öffnen möchte, um einmal vielleicht dann künftig auch besonders konstruktive Kommentare hervorzuheben. Also, wir lesen alles, wir hören auch alles, was ihr so an Feedback schickt, freuen uns immer sehr darüber. Freuen uns auch über Feedback in Form von einer guten Bewertung in eurer Podcast-App. Das hilft uns, dass wir zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts noch besser gefunden werden oder natürlich auch in der ARD Audiothek. Und in die will ich euch wie immer am Schluss auch nochmal kurz schicken, im Rahmen von einer Cross-Promo. Es gibt einen neuen Podcast über einen der größten YouTuber Deutschlands, nämlich Mois. Millionen von Zuschauern feierten noch vor ein paar Jahren seine Deutschrap-Analysen, seinen Humor und seine Großzügigkeit. Mois Aufstieg war richtig steil. Aus dem Krieg zum YouTube-Star, vom Handyverkäufer zum Millionär. Aber dann kamen immer mehr Vorwürfe und Gerüchte an die Öffentlichkeit. Da ging es um Drogenmissbrauch, Betrug und häusliche Gewalt. Was ist da passiert? Das hört ihr bei Der Absturz von Mois in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und genau da, wo ihr euren Podcast hört, hören wir uns hoffentlich auch in 2 Wochen wieder. Ich bin Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland 3000 natürlich auch noch auf Instagram und ansonsten jeden zweiten Mittwoch genau hier an dieser Stelle. So, das war es jetzt aber wirklich von mir. Hier hinterm Abspann kommt gleich noch die Frage, die Tobias meinem nächsten Gast mitgegeben hat. Da freue ich mich auch schon richtig drauf, die weiterzureichen. Ich glaube, das wird spannend und dann sage ich bis bald. Macht's gut. Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Redaktion: Gina Toneik, Merle Hümberg und Ruby Ann Schwietal. Gästemanagement: Axel Schöning. Produktion: Merle Hümberg und Axel Schöning. Social Media: Kim Vanessa Schang. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat. Jetzt muss ich dich auch noch fragen, was wäre denn eine Frage, die du meinem nächsten Gast mitgeben würdest?
Ich weiß aber nicht, wer das ist.
Nee.
Okay, die ich dem nächsten Gast mitgeben würde. ich muss sagen, also mit bekannten Leuten oder mit KünstlerInnen unterhalte ich mich immer ganz gerne über Geld, weil KünstlerInnen werden das selten gerne gefragt, ne, kannst du davon leben?
Ja.
Aber untereinander reden die eigentlich sehr gerne über Geld, weil das immer so ein großes Thema ist. Also ich würde wahrscheinlich fragen, kannst du davon leben? Beziehungsweise seit wann kannst du davon leben? Mhm. Also das finde ich irgendwie aus irgendeinem Grund interessant. Das ist jetzt nicht so besonders weitschweifig, tiefschürfend oder so. Aber weil wir gerade auch schon das Thema hatten, dass Leute, die Kunst machen, da oft doch eine sehr prekäre Existenz fristen müssen, finde ich es dann immer interessant zu hören, ob das bei diesen bekannten Leuten vielleicht dann nicht so ist, beziehungsweise wie bei denen so die Verhältnisse sind.
Ja, sehr gut. Ich nehme die mit und weiß aber ja noch nicht, ob es auch ein Künstler oder Künstlerin wird. Also ich nehme mal mit, seit wann kannst du von deiner Arbeit leben?
Ja, genau. Okay.